die Raupen wüssten, was einmal sein wird, wenn sie erst Schmetterlinge sind. Sie würden ganz anders leben. Froher, zuversichtlicher, hoffnungsvoller und vieles mehr. Der Schmetterling ist das Sinnbild, das Symbol der Verwandlung. Sinnbild für die Auferstehung. Erst letzten Sonntag war Ostern. Wir haben die Auferstehung Jesu gefeiert, damit er für unsere Sünde in den Tod gegangen ist, den Tod besiegt hat und wieder auferstanden ist. Was für eine frohe Botschaft. Aber Ostern ist schon wieder vorbei. Wie viel von der Osterfreude, von dem riesigen Geschenk Gottes, war die letzte Woche wirklich spürbar in unserem Alltag? Wurde mir vielleicht sogar von Kollegen oder Bekannten darauf angesprochen, hey, warum bist du so fröhlich? Was ist passiert? Ich glaube, so wie wir das in den letzten drei Liedern gesungen haben, mit der Freude, dass wir das hinausschreien wollen in die Welt, was Jesus für uns gemacht hat, dass wir nicht schweigen können. Ich glaube, ganz oft ist es bei uns gar nicht so. Wir sind dann eher so eine Art U-Boot-Christen, habe ich da mal den letzten gelesen, die montags abtauchen und dann unter der Woche im Untergrund bleiben. Und dann am Wochenende taucht man wieder auf, um den ganz großen Atemzug zu machen, dass es wieder für die kommende Woche reicht. Dass man sich da mehr versteckt in seinem Alltag und die Liebe Jesu gar nicht ganz so spürbar ist, vielleicht für andere. Der Gottesdienst sonntags, er soll nicht nur Sonntag sein, ein heutiger Predigtext aus Römer 12, Verse 1 bis 2, da geht es um den Gottesdienst, dass er nicht nur Sonntag sein soll, sondern damit der Gottesdienst unseren Alltag bestimmen soll. Unser Alltag soll der Gottesdienst sein, es soll spürbar sein, damit wir Christen sind, damit wir das dann auch leben, was Jesus da ist. Jesus hilft uns dabei, Jesus möchte uns neu machen. Ja, das Symbol der Schmetterlinge, wo Ostern steht, für die Auferstehung, wird mir in Jesus auch neu gemacht. Und dann können wir auch von einer Raupe zum Schmetterling werden, wo das dann ja auch für jeden sichtbar ist, dass da was Wunderbares passiert ist. Jesus möchte, damit wir erkennen, was gut ist, was Gottes Wille ist, was vollkommen ist und was Gott Freude bereitet. Und dass wir das dann auch in unserem Alltag umsetzt und mitnimmt, und nicht nur auf den Sonntag konzentriert. Und ich finde auch den Ostergruß, den man ja am Sonntag, von Ostersonntag immer so hinausruft, ist irgendwie so eine Besonderheit, die sich irgendwie immer nur auf Ostern konzentriert. Und eigentlich macht mir das jedes Mal Spaß. Und deshalb denke ich, den können wir uns doch viel öfters zurufen und dann möchten wir das doch auch gleich machen. Der Herr ist auferstanden.
Ja, das war richtig gut, Ruben, dass du das nochmal aufgegriffen hast. Und wir sollten das wirklich öfters machen, da hast du vollkommen recht. Letzten Sonntag haben wir einige, die hier waren, eine Karte mitnehmen können, um die Auferstehungsbotschaft weiterzutragen an Menschen, die entkirchlicht sind. Und ich hoffe, ihr habt von Gott jemanden gezeigt bekommen, dem ihr es geben dürft. Ich war da an dem Sonntag dann so ein bisschen am Fragen, habe gedacht, wem gebe ich das? Und ich habe dann so rumgedacht, Nachbarn, aber habe gemerkt, nee, das ist alles menschlich, so dieses Denken. Und abends kam dann ein Gedanke, wo ich gespürt habe, der ist jetzt von Gott eine bestimmte Person. Und dann habe ich es am Ostermontag der Person zusammen mit so einem Osterhasen vor die Tür gestellt und es gab mir richtig positive Reaktion. Also ich hoffe, ihr habt das auch gut erlebt, diese Karte weiterzugeben, wenn nicht, so wie es der Ruben gesagt hat, Ostern hat ja eine Auswirkung nicht nur auf die Osterfeiertage, sondern längerfristig und morgen, wenn man Urlaub hatte oder so, kann man das auf der Arbeit auch noch weitergeben. Zur Hochzeit des Kommunismus war eine der Unterdrückungstaten in der UdSSR gegen Christen, sie in die Psychiatrie einzuliefern. Mit der Begründung, sie sind verrückt. Das ist zum einen perverse Begründung, aber letztendlich in der Logik von Kommunisten logisch und folgerichtig. Ein Atheismus zu dem Schluss kommen, Christen sind verrückt. Weil sie glauben ja an eine Wirklichkeit hinter der sichtbaren Welt. Und für ein rein innerweltliches, materialistisches Weltbild ist es ja wirklich verrückt. Christen rechnen damit, dass wenn sie beten, etwas geschieht. In den Augen von Atheisten verrückt. Christen halten sich an Lebensregeln in einem 2000 Jahre alten Buch komplett verrückt. Christen engagieren sich für die Gesellschaft und unterstützen den Staat, in dem sie leben, obwohl sie andere Werte haben, als es die Gesellschaft manchmal hat. Total unverständlich, irgendwie verrückt. Und für diese Verrücktheiten legt der Predigtext heute die Grundlage. Es sind nur zwei Verse, aber es sind meiner Meinung nach die wichtigsten Verse des Neuen Testaments oder mit die wichtigsten Verse des Neuen Testaments, weil sie die geistige und die geistliche Grundlage legen für einen christlichen Lebensstil. Und sie auch definieren, was der Ruben gerade auch kurz angesprochen hat, was letztendlich ein christlicher Lebensstil, ein christlicher Gottesdienst ist. Zwei Verse aus der aktuellen ökumenischen Bibellese, wer sich daran orientiert, diese Woche gelesen hat. Römer 12. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. So in der Elberfelder Übersetzung ziemlich genau aus dem Original heraus, in der bisschen neueren, aber auch ganz guten Übersetzung, mehr in unseren Ohren leichter zu verstehen. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ihr habt sicherlich schon mehrere Predigten über diese Stelle gehört, aber wir wissen das ja nicht, das Entscheidende, was wir hören oder was wir wissen, ist bedeutsam, sondern das, was wir leben. Und so ist es gut, wenn man immer wieder an bestimmte Bibelstellen vorbeikommt in dieser ökumenischen Bibellese oder im Kirchenjahr. Und so auch an dieser Stelle. Und warum ist diese Stelle eine der wichtigsten im Neuen Testament? Weil an dieser Stelle das Wort Gottesdienst vorkommt. Und das kommt nicht sehr häufig vor im Neuen Testament. Es kommt vor und wird auch definiert. Und es beschreibt Paulus eben gerade nicht ein sonntägliches Treffen von Christen, sondern er beschreibt dieses U-Boot-Dasein, von dem Ruben gesprochen hat. Das ganze Leben von Montag morgen bis Samstagabend. Das ganze Leben, das ist der Gottesdienst im Verständnis des Neuen Testaments und im Verständnis des Paulus. Mein Leben ist mein Gottesdienst. Ich gehe zum Gottesdienst, heißt dann nicht, ich gehe sonntags in die Kirche oder sonntags in die Gemeinde, sondern ich gehe montagmorgens in die Schule oder an meinen Arbeitsplatz. Ich gehe dienstags ins Fitnessstudio, ich gehe mittwochs zum Einkaufen, bringe die Kinder morgens in die Schule und. Mein Alltag, mein sogenannter Alltag, ist mein Gottesdienst, mein Dienst für Gott. Und unser Gott ist ein Gott des Alltags, nicht des Sonntags. Christsein heißt verrückt sein. Seid ihr verrückt? Ich hoffe, dass vor mir viele verrückte Leute sitzen. Verrückt nicht im Sinne von geistig verwirrt, sondern verrückt in diesem biblischen Sinn. Verrückt aus dem, was Paulus mit die Welt bezeichnet, hineinverrückt ins Reich Gottes. Darum geht es dem Paulus hier. Er möchte den Christen in Rom deutlich machen, dass sie verrückte Leute sind. Dass ihre Maßstäbe verrückt sind in den Augen der heidnischen Römer. Dass ihre Ansichten verrückt sind in den Augen der römischen Gesellschaft. Dass sie in den Augen von Nichtchristen ganz einfach daneben sind, dass sie in die Psychiatrie eingeliefert gehören. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. In anderen Übersetzungen, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch nicht in das vorgefertigte Muster des Zeitgeistes pressen. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt. Oder wenn man es direkt wörtlich überträgt, lasst euch nicht in das Schema dieser Welt pressen. Paulus benutzt natürlich nicht dieses Wort verrückt, wie ich jetzt, sondern das Wort Umwandlung. Aber das Ergebnis ist dasselbe. Er formuliert im Namen Gottes einen eindeutigen Auftrag an uns: Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Und damit meint Paulus logischerweise eine Welt, die Gott den Rücken zukehrt. Und das kann durchaus eine religiöse Welt sein. Damals war das eine absolut religiöse Welt. Das haben wir letzten Sonntag in Bezug auf Athen gesehen, dass das vor Religiosität nur so getrieft hat dort. Aber es war eben eine andere Religiosität als die, die wir in Gottes Offenbarung in der Bibel finden. Wir sollen uns nicht anpassen an unsere Gesellschaft. Da, wo sie aus ihrem Verständnis heraus die Gesellschaft bauen will, eine Welt organisieren will. Da, wo Menschen aus ihrem Verständnis heraus losgelöst von der Bibel eine Welt gestalten wollen nach ihren Idealen und Vorstellungen. Und da, wo sie ganz andere Ziele verfolgen mit dieser Welt, als Jesus hat. Aber diese Nichtanpassung ist ja ganz schön schwierig. Wir stehen ja alle unter einem gewissen Anpassungsdruck. Wir würden uns gern anpassen. Wir würden doch am liebsten mit dem Strom schwimmen. Wer schwimmt schon gern gegen den Strom? Das ist ja anstrengend. Am liebsten wären wir ja wahrscheinlich alle so kleine Chamäleons, die sich immer ihrer jeweiligen Umwelt anpassen, oder wie es der Ruhm gesagt hat, U-Boot-Christen, wo wir uns sonntags in unsere Kirchen und Gemeindehäuser zurückziehen und dann wieder hoffen, dass wir die nächste Woche überleben. Chamäleons passen sich ja ihrer Umgebung an und sind so kaum als Echsen zu erkennen. Aber als Christ soll ich eben kein Chamäleon sein, sondern eher eine Raupe, die sich verpufft und aus der ein wunderbarer Schmetterling entsteht. Metamorphose ist das biologische Wort dafür. Metamorphose, wenn aus einer Raupe ein Schmetterling entsteht. Und Metamorphose ist genau das griechische Wort, was hier steht, was mit Umwandlung übersetzt. Genau dieses Wort steht an dieser Stelle. Und wo beginnt nach Paulus diese Metamorphose? Die beginnt im Kopf. Unser Denken muss sich verändern. Der Kopf muss stimmen. Damit beginnt jede Veränderung. Und deswegen sagt Paulus: Wandelt euch und erneuert euer Denken. Ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Es beginnt im Denken, aber es bleibt mit dem Denken stehen. Christsein ist keine denkerische Übung, sondern das hat was mit einem neuen Leben zu tun, einem erneuerten Leben. Und darum ist dieses Bild der Metamorphose so wunderbar, dass da ein neues Leben entsteht, ein Schmetterlingleben. Nochmal Metamorphose ganz konkret. Es ist ein organischer Prozess. Die Raupe denkt nicht darüber nach, will ich jetzt ein Schmetterling werden oder was muss ich alles tun, sondern das ist ein ganz organischer Prozess. Und ich glaube, darum wählt Paulus auch dieses Wort. Auch bei uns geht es darum, dass eine Umwandlung, eine ganz organische Umwandlung von innen heraus geschieht. Und wer ist dafür mitverantwortlich? Natürlich der Heilige Geist. Der will in mir diese Umwandlung von der Raupe zum Schmetterling bewirken. Und das hat Paulus im 8. Kapitel des Römerbriefs beschrieben, wie das funktioniert. Vor ein paar Wochen hatten wir dazu eine Predigt. Dass ich noch meine Erinnerung rufen will, kann draußen gern noch dann den grünen Zettel mitnehmen. Meine Haltungen, die nicht dem Willen Gottes entsprechen, die sollen mit Hilfe des Heiligen Geistes verändert werden, umgewandelt werden. Meine Lebensziele, die nicht unbedingt mit Gottes Willen übereinstimmen, die möchte der Heilige Geist in mir umwandeln, verändern. Und an diesem veränderten Lebensstil sollen für die Menschen herum, um mich herum, soll Gott sichtbar werden. Der Heilige Geist ist also derjenige, der diese Metamorphose steuert. Und was ändert sich dadurch? Ein erneuerter Sinn heißt erneuerte Prioritäten. Einstellungen, Ziele, Haltungen, die mir seither wichtig waren, sind mir dann eben nicht mehr so wichtig. Ich bekomme einen neuen Sinn, eine neue Ausrichtung meines Denkens. Als ich mit 24 Jahren Christ wurde, da war ich noch Bankkaufmann von meinem Erstberuf, habe dann auch auf der Sparkasse gearbeitet. Und als ich dann so nach und nach mehr in der Bibel gelesen habe, habe ich festgestellt, dass Jesus ja über Geld ziemlich viel sagt, dass es sein Hauptthema ist im Neuen Testament. Wahrscheinlich, weil es uns selber am wichtigsten ist und deswegen hat er sich gedacht, naja, das ist die nächsten 2.500 Jahre, bis ich wiederkomme, schon bedeutsam für die Menschen, deswegen reden wir über Geld, Besitz, Reichtum, Sicherheiten. Und eine Metamorphose an diesem Punkt, eine Umwandlung an diesem Punkt, die ist wahrscheinlich auch am wichtigsten, am deutlichsten sichtbar, aber gleichzeitig am schwierigsten, weil es wirklich an das geht, wo unser Herz hängt. Und in der materialistischen Gesellschaft wie der unsrigen fällt es dann auch am meisten auf. Und ich habe dann erkannt, dass Gott von mir einen anderen Umgang mit Geld möchte, als ich das seither praktiziert habe. Mein Umgang, meine Prägung war geprägt von Geiz und Egoismus. Das war meine Erziehung. Und so habe ich mich logischerweise verhalten. Und dann hat es hier oben Klick gemacht und ich habe dann nach und nach mein Verhalten rund um Geld verändert. Ich habe das mir zu Herzen genommen, dass es Jesus am wichtigsten ist, dass Geld dazu dient, dass sein Reich gebaut wird. Dass sein Reich sich ausbreitet. Und Gott ist da natürlich sehr konkret, wir wissen das ja, sein Rahmen für Umgang mit Einkommen, mit Geld ist, dass ich 10% davon weitergebe. Oder? Und das ist die Kirchensteuer sozusagen der Bibel. Aber keine Kirchensteuer, die automatisch abgezogen wird, sondern die von Herzen freiwillig und gerne gegeben werden soll. Sonst können wir es bleiben lassen. Und Jesus spricht davon, dass wir uns, wenn wir das tun, dass wir uns Schätze sammeln im Himmel. Und es ist doch wunderbar, dass wir nicht nur hier im Irdischen was hinterlassen, sondern dass wir uns Schätze sammeln können im Himmel. Und dass diese Schätze Zinsen bringen, davon redet auch Gott ganz klar, nicht nur erst in der Ewigkeit, sondern schon hier auf dieser Welt, dass da immer mal wieder Zinsen abfallen, nämlich wo das Segen auf uns zurückfließt. Es geht um eine Umwandlung, eine Metamorphose meines Herzens, ein erneuertes Herz. Und oft haben wir ja Angst, wir kommen dann zu Gott, aber keine Angst, wenn wir das tun, was Gott in seinem Wort schreibt, dann kommen wir nicht zu kurz. Es fließt Segen in ganz unterschiedlicher Weise zurück. Reich Gottes ist der Gegenpunkt von Welt, von der Paulus hier redet. Reich Gottes kommt nicht vor, an der Stelle zumindest nicht, aber in seinen ganzen anderen Schriften. Und das griechische Wort heißt Basileia und es heißt so viel wie die Königsherrschaft Gottes. Und wenn wir an Königsherrschaft denken, dann ist so die Frage, wer regiert? Und zwar nicht nur ein Land, sondern das Herz. Wer regiert dein Herz? Wer regiert mein Herz? Wer ist dein Herr und dein König? Ist es tatsächlich Jesus? Oder sind es dann doch andere Sachen, wie unser Besitz, unser Geld, unser Wohlstand, unsere weltlichen Sicherheiten? Leben im Reich Gottes heißt, dass ein Regierungswechsel stattgefunden hat. Ich habe eine neue Regierung, einen neuen König, und der heißt Jesus. Und manchmal hat dieser neue König andere Regeln als die Dinge, die unsere Gesellschaft vorgibt. Oder die auch familiäre Regenten vorgeben. Oder verwandtschaftliche Regenten. Auch da gibt es ja manchmal so unausgesprochene, informelle Regenten, die das Sagen haben und die nicht immer mit Jesus übereinstimmen. Das ist die Erneuerung unseres Sinnes, von dem Paulus schreibt. Neue Maßstäbe des Reiches Gottes, dass wir leben nach der Verfassung des Reiches Gottes, nach dem Grundgesetz des Reiches Gottes. Und am Anfang steht ja dieser Ruf von Jesus, umzukehren, sich ihm zuzuwenden, tut Buße. Sein erstes Predigtthema in den ganzen Evangelien. Er hat seine Zuhörer aufgefordert, eine neue Richtung in ihrem Leben einzuschlagen. 180 Grad umzukehren. Also nicht 90 Grad, sondern 180 Grad. 180 Grad umzukehren, sich an ihn auszurichten und eine neue Richtung im Leben einzuschlagen. Und manche sind dann ganz clever, die kehren nicht zu 90% um, auch nicht zu 180%, sondern 360%. Die leben so weiter wie vorher, nur jetzt mit Jesus. Aber das hat Jesus nicht gemeint. Er hat von einer Umkehr geredet und einer Ausrichtung des Lebens, des Sinnes an ihn. Weil sonst wird dieser Prozess der Metamorphose nicht zum Ende kommen. Und dann entsteht eben kein Schmetterling. Weil wir, im Unterschied zu den Raupen, die Chance haben, diesen Prozess zu stoppen. Jesus möchte aber, dass wir diesen Prozess zu Ende bringen und dass wir den Heiligen Geist immer wieder neu einladen, dass diese Metamorphose vollzogen wird. Dass diese Umwandlung stattfindet. Und dazu brauche ich Zeit mit Jesus. Dass mein Denken erneuert wird. Und selbst wenn ich schon Jahrzehnte Christ bin, schleichen sich immer wieder weltliche, gesellschaftliche Maßstäbe in mein Denken ein. Von uns prägt unsere Gesellschaft mehr, als wir vielleicht es im ersten Blick denken. Und wenn wir immer wieder in der Bibel lesen und immer wieder sehen, was Gott wichtig ist, dann kann diese Veränderung stattfinden. Und gleichzeitig ist diese Zeit mit Jesus umkämpft, das wissen wir alle, weil alle möglichen Wichtigkeiten an unserem Zeitbudget zerren und wir dann immer wieder feststellen, dass uns Jesus und sein Wort eben doch nicht so ganz so wichtig ist wie andere Dinge. Aber wir brauchen wirklich diese Zeit der Prägung, dass uns Gottes Wort und das Reden mit ihm prägt, weil sonst immer wieder die Gesellschaft in unser Leben hineinspricht oder irgendwelche Traditionen oder was auch immer. Die Prägungen aus der Tradition, die Prägungen aus der Verwandtschaft, die Prägungen aus der Familie, die Prägungen aus der Gesellschaft, die sind mächtig. Und unser Verstand und unser Sinn, der muss mit dem gefüllt werden, was gut ist, was wohlgefällig ist, was vollkommen ist, so wie es Paulus schreibt. Schauen wir nochmal, Christsein heißt Zurücksein. Metamorphose am ganz konkreten Beispielen, das war wirklich ganz konkret. Und die Rolle des Heiligen Geistes zum Schluss. Wenn wir das Umfeld betrachten, in dem diese beiden Verse stehen, dann geht es in den 11 Kapiteln zuvor um drei Dinge. Es geht um die Rechtsprechung vor Gott allein aus Gnade, allein aus Glauben. Das sind die ersten 7 Kapitel, wo Paulus das ganz groß entfaltet. Dann geht es im 8. Kapitel um den Heiligen Geist und die Rolle des Heiligen Geistes. Und dann geht es 3 Kapitel lang um die Bedeutung von Israel und dass durch ihre Verstockung sie eben Jesus nicht erkannt haben als Sohn Gottes. Obwohl sie alle sehr bibelfest waren. Sie waren alle total bibelfest, mindestens so bibelfest wie wir. Und sie haben Jesus trotzdem nicht erkannt. Und an diesem 12. Kapitel geht es darum, dieses Scharnier, diese zwei Verse, und danach geht es die restlichen Kapitel um die Rolle des Heiligen Geistes im praktischen Leben. Wir können also wirklich sagen, dass diese beiden Verse so ein Scharnier sind zwischen den ersten 11 Kapiteln und den restlichen Kapiteln, wo es ums praktische Leben geht. Gott ist und Gott ist Alltag. Und diese Erneuerung meines Sinnes geschieht auf dem Hintergrund dieser ersten 11 Kapitel. Der Heilige Geist verändert meinen Geist, wenn er mich erfüllt. Er verändert mein Herz und er steuert dann diese Metamorphose, aber nicht gegen meinen Willen. Ein Theologe hat mal gesagt, der Heilige Geist ist ein Gentleman. Und das ist so, der drängt sich nicht auf. Wir können unseren Glauben auch ohne viel Heilige Geist leben. Aber es ist sinnvoller, ihn immer wieder neu einzuladen, weil er auf diese Einladung wartet. Und er will uns dabei helfen, dass wir das leben können, dass unser ganzes Leben ein Gottesdienst ist, nicht nur das Sonntagmorgen. Und dann kann ich nach und nach mein Denken vom Heiligen Geist durchdringen lassen und ich kann unterscheiden lernen zwischen dem, was dem Willen Gottes entspricht in meinem Leben und was nicht. Und auch meine Gefühle kann der Heilige Geist durchdringen. Auch das, wo meine Gefühle mich hintreiben manchmal, fast wie wenn sie mich beherrschen, auch das kann der Heilige Geist erneuern. Im dritten Teil des 12. Kapitels wird es ganz konkret, nämlich wie wir auf Böses, das uns zuteil wird, wie wir darauf werden. Auch mein Körper soll vom Heiligen Geist durchdrungen werden. Mein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes, schreibt Paulus. Der Ort, wo Gott wohnt, ist unfassbar. Aber das hat dann doch eine größere Dimension als nur auf die Sexualität, wo wir das oft drauf reduzieren. Das hat in Bezug auf alles, was ich mit meinem Körper tue, eine Bedeutung. Wenn der Heilige Geist in meinem Körper als Teil Gottes wohnt. Essen, Trinken, Sport, Gesundheit, alles darf und soll ich so gestalten, dass ich hier einen Gottesdienst bereite. Diese drei Dimensionen Körper, Seele und Geist, die will der Heilige Geist wirklich durchdringen, diese drei Dimensionen meines Menschseins. Meine ganze Person soll ein lebendiges, heiliges, für Jesus abgesondertes und Gott wohlgefälliges Opfer werden. Und da geht es nicht darum, was man als Christ tut oder nicht tut, sondern dass alles, mein ganzes Leben durchdrungen wird von Gottes Realität. Zum Schluss noch zwei Dinge zum Wort Opfer. Das ist ja kein populäres Wort. Absolut gegen vieles, was in unserer Gesellschaft propagiert wird. Opfer bedeutet etwas. Und dieses Verrücktsein hat seinen Preis. Es kostet manchmal einen unverständlichen Blick der Arbeitskollegen, manchmal vielleicht ein herablassendes Lächeln von Freunden oder auch bloß nicht so extrem von Verwandten, manchmal auch von frommen Verwandten. Aber ihr Lieben, das ist ganz normal. In anderen Ländern kostet dieses Verrücktsein manches mehr. Kostet Benachteiligung, Repressalien, Leid, Verfolgung, manchmal kostet es auch das Leben. Und wir, die wir unser Christsein in Freiheit leben können, sollten dann wirklich bereit sein, so ein bisschen mehr Konsequenz im christlichen Glauben auch mal belächelt zu werden. Vor einigen Jahren war ich in Armenien und habe den Leiter von Campus für Christus getroffen. Das ist so eine weltweite Studentenorganisation. Und er war zuvor Leiter von Campus für Christus in Turkmenistan. Das ist eine der ehemaligen Sowjetrepubliken, Zentralasien, muslimisch geprägt. Und als wir ihn getroffen haben, da hat er erzählt, dass er in der Zeit in Turkmenistan, wusste er nie, ob er den Tag überlebt. Und er hat sich jeden Morgen von seiner Frau so verabschiedet, als ob es das letzte Mal wäre. Es war ziemlich eindrücklich für uns, das so zu hören. Und wir waren tief bewegt, was er da an Opfer gebracht hat, um dort in Turkmenistan zu leben. Aber er ist nur einer von vielen Millionen Christen, die sich jeden Tag so verabschieden müssen von ihrer Frau, von ihren Kindern, als ob sie verletzt betrachtet werden. Und dann werden wir doch vielleicht ein mildes Lächeln aushalten von Menschen, die denken, wir sind ein bisschen verrückt. Und manchmal verwandelt sich so ein Lächeln, so ein mitleidiges Lächeln, aber auch in Anerkennung und Hochachtung. Wenn Nichtchristen merken, der oder die meint es tatsächlich ernst, dann verwandelt sich das in Hochachtung. Wir haben das nicht in China erlebt, als wir mit jungen Christen gesprochen haben und sie gefragt haben, was sagen denn eure Mitschüler? Was denken die über den christlichen Glauben? Und dann haben sie uns erzählt, dass auch wenn die Mitschüler nicht an Jesus glauben, wenn sie Atheisten sind, Buddhisten sind oder sonst irgendwas, die haben eine Hochachtung vor Christen. Und wir waren da ein bisschen erstaunt und haben dann gefragt, ja warum? Und dann haben sie gesagt, weil es im Bewusstsein auch der jungen Chinesen ist, dass Christen während der Kulturrevolution unter Mao Zedong bereit waren, vom Glauben zu leiden und notfalls auch zu sterben. Und dieses Verhalten der Christen hat sich offensichtlich eingeprägt in die chinesische Gesellschaft. Auch das war sehr eindrücklich. Zwei Beispiele aus unserer Zeit, die uns ermutigen sollen, dass wir uns einlassen auf diese Metamorphose, dass wir ihr nicht ausweichen und dass man vielleicht auch manches mitleidige Lächeln dann in Kauf nehmen.